Nun sind wir zurück in der Unternehmer-Lounge. Lieber Fabian, ich mach's einfach mal so. Weißt du, was das dreckige Dutzend und Fabian Senf gemeinsam haben?
Oh Gott, was kommt jetzt?
Nee, ich brech ab und sage, nein, willkommen zurück zur Unternehmer-Lounge nach einer kurzen Urlaubspause. Wo warst du, Fabian?
Ach, Mecklenburger Seenplatte.
Ich war auf Rhodos, noch ohne Siamar-Reisen. Warum, werden wir dann gleich erklären. 12. Folge. Und wieder mit einem großartigen Gast.
Und ja, uns gegenüber sitzt heute, oder uns gegenüber ist gut, online tatsächlich, sitzt Michael Riebel von Siamar Reisen. Hallo Michael.
Hallo Daniel, hallo Fabian.
Freut mich, dass du heute dabei bist. Ja, erstmal nur, um kurz einen Kontext zu schaffen für die, die uns noch nicht kennen, der Unternehmer Lounge. Der Unternehmer Lounge ist ein Unternehmer-Podcast, wie der Name es schon sagt. Und nach einer Sommerpause sind wir jetzt zurück im Interviewformat, wo wir immer einen spannenden Unternehmer mit einer spezifischen Historie oder spezifisches Fachwissen interviewen über seine Historie, die Unternehmenshistorie, aber auch die Person einfach dahinter. Das ist unser Format. Deshalb willkommen zurück in der Unternehmerlounge-Folge 12. Michael, einfach nur, dass die Leute erstmal wissen, so sehr ich die Frage auch in meinem alltäglichen Gewerk stelle und so sehr ich sie auch nicht mag, wer bist du und was machst du?
Also ich bin erstmal ein Mensch, ja, das ist schon mal viel wert.
Kein Reptiloid.
Genau, und auch keine KI, ich bin ein Mensch und ich bin ein Mensch, der seit 22 Jahren oder vor 22 Jahren ein kleines Spezialreisebüro gegründet hat, was mittlerweile das größte in Ostdeutschland ist und auch laut meinem Kenntnisstand das mit den meisten und besten Kundenbewertungen. Also wir haben 4,9 Sterne bei über 3000 Bewertungen. Ich lege ganz großen Wert auf vernünftigen Umgang mit Menschen, egal ob mit Kunden oder mit Mitarbeitern oder auch mit Kooperationsdienstleistern oder Videografen. deswegen betone ich, dass ich Mensch bin. Ja. Ansonsten bin ich Geschäftsführer und Inhaber von Siamar Reisen und sehe dazu, dass wir einfach unsere Kunden langfristig glücklich machen und in die Erholung bringen. Das ist mein Job.
Ich muss kurz einfügen, was wir nicht gehört haben in der Aufzeichnung, sind Anwälte. Nur damit das klar kommt. Nur damit das klar ist.
Gar kein Selbstnutzen. Grandios.
Für mich, Siamar klingt ein bisschen nach Siam, ist bestimmt was anderes. Woher kommt's?
Ist tatsächlich so gewollt, ja. Siam, also das alte Königreich Thailand, war eines unserer ersten Zielgebiete, die wir 2002 mit aufgenommen haben. Und das zweite Zielgebiet, womit wir gestartet sind, ist der arabische Raum, also Ägypten, Dubai, Marokko, diese Ecke. Dieses Siam und diese Abkürzung für den arabischen Bereich, dieses AR, haben wir praktisch verbunden mit dem spanischen Mar, dem Meer. Und so ist einfach dieses Wort Siamar entstanden. Das ist praktisch ein Kunstwort, was wir erschaffen haben. Domain ist immer frei bei einem Kunstwort, das ist schön. Markentechnisch kann man alles anmelden, was man möchte. Also es geht tatsächlich um die Verbindung zwischen der arabischen Welt und der asiatischen Welt. Damit haben wir 2002 angefangen mit Videotext noch damals als Werbemedium, ja, unfassbar heutzutage. Und deswegen hast du dich gut eingefühlt. Tatsächlich ist das der Ursprung, aber jetzt sind wir viel, viel mehr. Wir haben uns viel weiterentwickelt und haben unsere Zielgebiete viel, viel breiter aufgestellt und können bis auf Südamerika die komplette Welt anbieten.
Cool. Wenn du sagst, ihr seid das größte, war es Ostdeutschland oder in
Ostdeutschland? Es gibt in Düsseldorf, in Frankfurt und in Berlin, vor allem in München noch größere Büros. Aber mit unseren 18 Leuten zurzeit sind wir das größte Einzelbüro hier im Osten.
Cool. Also das heißt einfach keiner Kette angehörig, sondern.
Genau. Ja, richtig, genau, richtig. Ja. Also ist ein unabhängiges Reisebüro. Wir haben sämtliche Vertriebspartner an Bord. Das heißt, alles, was ihr irgendwo bei Check24 oder ab in den Urlaub findet, haben wir auch. Da gibt es auch keine Preisunterschiede. Das ist praktisch in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Es kostet überall gleich. Also man kann sich dann entscheiden, ob man jetzt selber was raussucht oder ob man jemanden beauftragt, das rauszusuchen. Das Ergebnis könnte theoretisch gleich sein. Praktisch ist man nicht in der Lage, diese Milliarden von Flug- und Hotelkombinationen selbst zu erfassen. Das ist für einen Endkunden nicht möglich. Aber man kommt nah ran. Mit den neuen Tools kriegt man 90% der Angebote hin, aber die restlichen 10 gehen nur im Reisebüro.
Ja, was ich bei euch so faszinierend fand und deshalb freue ich mich auch, dass du heute dabei bist. Also erstmal, dass ihr eine super Dienstleistung euren Kunden gegenüber bietet, das sieht man allein, was du angesprochen hast an den Bewertungen. Also das ist, glaube ich, spricht schon für sich. Und was ihr da für ein Alleinstellungsmerkmal habt, was ihr da für spezielle Reisen, die noch so hohe Anforderungen haben, was ihr da alles umsetzt und die Extrameilen geht, das ist grandios. Was mich aber bei euch fasziniert hat, wir sind im wird das Thema Marketingpreis darauf nochmal aufmerksam geworden. Können wir auch gerne nochmal später drauf eingehen. Ihr habt eine sehr große Umstrukturierung hinter euch im unternehmerischen Kontext. Ja. Das war doch so, oder?
Ja. Das ist also sehr große Umstrukturierung ist noch untertrieben. Wir sind praktisch von der sicheren Insolvenz in die beste Ertragslage, die wir jetzt hatten, gewandert. Das war kein leichter Weg, wenn wir es mal ganz vorsichtig ausdrücken wollen.
Wann war das zeitlich? Ich meine, einige werden es wahrscheinlich schon ahnen können, Reisebüro, ne?
Das hing tatsächlich mit den Beschränkungen der Corona-Krise zusammen oder der Corona-Panik-Aktion. Und das war 2020. Also vielleicht mal, um das mal zu beschreiben. Das kann man mit Wörtern immer schlecht, mit Bildern geht das besser, aber wir sind praktisch stetig gewachsen. Wir arbeiten ja praktisch wie ein Makler, das heißt, wir bekommen eine Maklerquartage. Für jede Reise, die ich praktisch vermittle, erhalte ich einen Prozentsatz als Quartage, ähnlich wie das ein Wohnungsmakler macht. Und von diesen Geldern decken wir unsere Kosten. Ja, und das waren, der Umsatz ist jedes Jahr gestiegen von 1,4 auf 1,5 auf 1,6 Millionen 2019. Und unser Gesamtumsatz, also von 1,6 Millionen in 2019, war der Gesamtumsatz in 2020 noch 95.000. Das heißt, von 1,6 Millionen fehlten 1,5 Millionen. Und das war mehr als existenzbedrohend. Und da mussten wir wirklich sehr hart und sehr rasch alles über Bord werfen, was nicht kern- und ertragsfördernd war.
Boah, das ist natürlich erstmal ein ganz schöner Abfall, ne? Gerade auch für einen Unternehmen, was man als klassisches KMU bezeichnen könnte.
Ja.
Also das ist ja jetzt also auf keinen Fall
Mittelständler. Genau, wir haben 36 Mitarbeiter gehabt. Das heißt, wir haben auch 36 Gelder zahlen müssen. Und wir konnten auch in der Corona-Krise, oder ich wollte in der Corona-Krise nicht auf Kurzarbeit null runterfahren und einfach alles tot machen, weil der Kunde ja keinen Ansprechpartner mehr hatte. In der Zeit damals, wenn man sich zurückerinnert, waren alle Fluggesellschaften waren dicht, alle Reiseveranstalter waren nicht erreichbar, alle Hotels waren nicht erreichbar, es war praktisch niemand erreichbar und die Kunden hingen mit ihren Fragen in der Luft. Und uns war, oder mir war völlig klar, dass in der Zeit musst du da sein als Dienstleister, musst erreichbar sein, musst Fragen beantworten, musst Hilfestellung geben. Und deswegen mussten wir auch tatsächlich arbeiten und mussten auch Gehälter zahlen und haben aber das hinbekommen, dass wir keinen Kunden verloren haben und keiner unserer Kunden hat in Corona Geld verloren. Also es sind alle sicher nach Hause gekommen und haben alle ihre Urlaube entweder durchführen können oder wir haben dafür gesorgt, dass sie alle ihr komplettes Geld wiederbekommen. Und das hat natürlich nochmal einen Vertrauensboost gegeben in der Zeit jetzt, wo einfach die Kunden wissen, okay, hier ist jemand, der weiß, was er tut und auf den kann ich mich verlassen. Und das ist natürlich für die Bindung und für das Miteinander extrem wichtig.
Wie habt ihr euch umstrukturiert oder wie hast du dich umstrukturiert? Ich stelle mir das gerade vor, Corona kommt. Ich meine, ich habe in der Zeit gegründet, also
ich auch, Daniel.
Genau, wir haben
Respekt für euren Mut. Bei mir war es ja pure Verzweiflung, bei euch war es echter Mut.
Naja, der Vorteil bei mir war ja, dass eigentlich, also es lag ja keine Branchenbeschränkung vor. Marketing war ja immer erlaubt, in irgendeiner Form.
Ja.
Zwar mit kleineren Auflagen, aber man durfte es ja tun. So, und einige Unternehmen waren sich dann halt bewusst, okay, diese Zeit nehmen wir jetzt, um Marketing zu investieren, trotz dessen, dass uns Umsätze wegbrechen, aber dann gehst du halt stärker raus wieder am Ende des Tages.
Ja, oder andere Unternehmen haben ja auch extrem zugewonnen. Ja, also das gab ja nicht nur Verlierer, es gab ja auch Gewinner, wie immer im Leben. Ja, und deswegen ist das sicherlich auch eine ganze Menge gut gelaufen. Ja.
Was man aber dazu sagen muss, ich war während der Zeit natürlich noch zu Hause. Ne, war noch in der Schulzeit, ja. Da hat man noch bei den Eltern gewohnt.
Das schönes, heißt auch keine schmales Kostengerüst.
Ja. Ja, sehr, sehr schmales Kostengerüst.
Mein Neid ist mit dir.
Das war der genau gegen dir.
Ja.
Während Corona. Ja, aber ich wollte jetzt deine Frage nicht zu ruinieren.
Wenn ich so detailliert nachfragen darf, 36 also Mitarbeiter, es wird alles also zurückgefahren. Du wusstest, irgendwann ist die Kostenstruktur nicht mehr da. Eigentlich müsste ich nun in die Inso gehen. Was hast du gemacht? Was hast du geändert?
Also erstmal natürlich ist es in so einer Situation total wichtig, den kühlen Kopf zu bewahren, ja, und analytisch zu bleiben. Das ist mir aber nicht gelungen, weil ich war völlig panisch. Ja, und Hintergrund dazu ist auch, wir haben kurz vorher unseren Büroumbau gemacht, sind praktisch 2019 noch umgezogen in neue Räumlichkeiten mit 700 Quadratmetern und haben da alles ergonomisch tipptopp, höhenverstellbare Schreibtische, LED-Tageslichtlampen ohne Schatten, also wirklich jeden Pipapo, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen, ein geiles Büro haben, haben wir das wirklich machen lassen vom Feinsten für ganz viel Geld und für dieses Geld musste ich privat haften. Also ich war wirklich doppelt auf Deutsch gekniffen, ja. Insolvent und obdachlos ist einfach nicht schön, ne? Weil mein kleines Häuschen musste da praktisch als Bürgschaft dienen. Aber es konnte keiner wissen, was kommt und jetzt ist so, wie es gekommen ist und ich habe das Glück gehabt, dass ich ein paar Freunde habe, die mich da wirklich unterstützt haben, aufgebaut haben. Ich habe eine wunderbare Frau, die mich da wirklich auch nach vorn getragen hat und da habe ich einfach Glück gehabt. Dann habe ich gesagt, nee, Freunde, ich lasse mir doch jetzt nicht wegen so einem Quatsch jetzt hier 18 Jahre meiner Arbeit kaputt machen und das, was wir erreicht haben. Und dann ging es wirklich ans Eingemachte. Dann haben wir wirklich alles, was Kosten erzeugt, aber nicht im Ertrag mündet, über Bord geworfen. Und das Erste, was wir gemacht haben, war relativ einfach. Wir haben nämlich unsere Google AdWords-Werbung rausgeschossen. Das habe ich über 18 Jahre lang gemacht und das war praktisch die Basis unseres Wachstums, dass du praktisch Neukunden findest, die nach dem suchen, was du bietest. Und dafür ist Google ein sehr gutes Instrument gewesen, muss man sagen. Ja, mittlerweile ist es einfach völlig überzogen von den großen Playern, die machen den Preis kaputt. Und das haben wir am Anfang abgeschaltet, ich habe dann gesagt, das möchte ich nie wieder haben. Ja, ich möchte nie wieder abhängig sein von einem so einem Lieferanten. Das waren einfach Kosten, die waren so unfassbar hoch. Wir haben jedes Jahr über 100.000 Euro dafür investieren müssen. Und das, was zurückgekommen ist von Google, wurde immer schlechter. Und man war einfach nur noch abhängig. Das haben wir sofort beendet. Wir haben ein Kundenbindungsprogramm gehabt, wo Kunden, die regelmäßig bei uns buchen, immer wieder Goodies bekommen haben. Und auch das haben wir sofort beendet. Da waren einige Kunden ein bisschen enttäuscht, aber man konnte es gut erklären mit der aktuellen Situation. Und beide Varianten, sowohl diese Google-Geschichten als auch diese Kundenbindungssache, kostete uns im Jahr über 200.000 Euro. Und das hätte ich mich eigentlich nie getraut, ja, weil ich immer gedacht, ich brauche ja Google, ich brauche ja neue Kunden. Wo kommen neue Kunden her, wenn nicht über Google? Ja? Und genau dieses Kundenbindungsinstrument, wo man sagt, das machen doch aber alle geben da irgendwann einen Bonus raus. Entschuldigung. Und ich habe mich da nicht rangetraut, aber dann musste ich da ran und habe dann festgestellt, das geht ja ganz wunderbar. Und das waren einfach nur so Glaubenssätze in meinem Kopf, die hießen, das muss so sein, genau wie meine Mitarbeiter. Ich habe immer gedacht, ich brauche ganz viele Mitarbeiter, um den Umsatz nach oben zu schieben und noch mehr Kunden bearbeiten zu können. Aber auch das war eine Fehlannahme meinerseits. Ich brauche nur die richtigen Mitarbeiter und die richtigen Kunden, damit das einfach funktioniert und harmoniert. Und wir haben jetzt viel weniger Kunden. Wir machen auch Marketing. Wir haben früher Kalender rausgeschickt für 10.000, 12.000 Kunden. Das machen wir jetzt viel selektiver, nur noch für 4.000, wo wir sagen, okay, das ist auch das. Das sind die Menschen, mit denen ich gerne arbeite. Wir haben uns auch von Kunden getrennt, die einfach nicht das brauchen, was wir bieten. Ich bin kein Business-Reiseanbieter und ich kann jetzt keine Nurflüge, also kann ich schon machen, aber ist einfach nicht mein Kerngeschäft. Mein Kerngeschäft ist Erholung und Urlaub. Und wir haben da nochmal den Fokus auf die Kunden nochmal genauer gelegt und auch gesagt, okay, mit wem wollen wir denn aktiv arbeiten? Und haben wirklich da ganz, ganz viel gemacht. Und ich musste einige Menschen auch entlassen, nämlich knapp die Hälfte. Das ist immer ein härterer Weg. Der ist nicht so schön. Der ist eigentlich gar nicht schön. Der ist aber auch auf eine Art und Weise sehr befreiend, weil man dann natürlich sich in der Mannschaft nochmal genau anschauen kann, okay, wer ist denn jetzt hier diese, oder mit wem möchte ich denn durch so eine Krise durchstehen, mit wem kann ich das denn? Und wir haben uns ja auch von Leuten getrennt, die fachlich wirklich sehr, sehr gut waren. Wir haben uns auch von sehr, sehr guten Vertrieblern getrennt, die wirklich richtig gut waren. Aber die waren einfach nicht nett, die waren nicht nice, das waren keine guten Menschen. Und deswegen haben wir uns da wirklich zusammengeschrumpft auf eine kleine Mannschaft, bloß noch die Hälfte, aber die sind alle cool und auch die Leute, die dann noch nicht so lange dabei waren und noch fachlich noch nicht so weit waren wie vielleicht andere, die uns verlassen mussten, haben in den letzten Jahren extrem viel aufgeholt, weil natürlich eine Dynamik entsteht im Team, weil da ein Drive drin ist, wenn du die richtigen Leute miteinander zusammenbringst und die auch noch bestärkst im Miteinander, dann hast du da eine unfassbare Performance in der Mannschaft und wir haben eben jetzt mit der Hälfte der Leute nahezu den gleichen Umsatz wie früher und das geht natürlich nur mit guten Leuten und haben auch an den Prozessen gefeilt. Wir haben unsere komplette IT umgebaut, wir haben alles wirklich alles auf den Kopf gestellt, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt einmal alles neu machen, ja, dann machen wir es richtig. Und das war natürlich auch für die Mitarbeiter doof. Ja. Es war Krise, dann wusste ich nicht, wie es weitergeht, dann macht der Chef noch eine neue Technik, dann geht das nicht, dann musste ich hier was Neues updaten, dann muss ich doppelt arbeiten. Das alles, also das war ein harter Weg für meine Crew. Ja. Also zuerst für mich und dann für die Mitarbeiter. Wenn du so einen Prozess dann abgeschlossen hast, hast du natürlich eine viel, viel effizientere, einen viel effizienteren Ablauf. Ja, wir haben noch ganz viel händisch eingeklimpert und noch ganz viele Sachen rausgeschickt mit E-Mail-Korrespondenz hin und her. Da gab es noch keine Schnittstellen. Also wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel, sowohl was das Marketing betrifft, als auch was das Personalmanagement betrifft, aber vor allem auch die IT betrifft, haben wir wirklich ganz, ganz, ganz viel anpacken müssen und haben es auch gemacht.
Wie habt ihr denn die Knackpunkte überhaupt rausfinden können? Also ich stelle mir das jetzt aus meiner eigenen Sicht relativ schwer vor, wirklich in so einer Situation dann rauszufiltern, was sind die Knackpunkte? Also gut, in dem Fall Google Ads, einsichtlich. So, du siehst ja, was an Leads rüberkommt, wie viele davon abgeschlossen sind und wie viel du reingesteckt hast. Das ist ja relativ einfach.
Ja, so einfach ist das nicht, weil das ja im Prinzip auch in unserer Branche oder in vielen Branchen der klassische Weg ist, um Neukundengeschäft zu generieren. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen keine Neukunden mehr. Wir wollen keine Neukunden mehr. Das ist auch, wenn mich jemand anruft und sagt, hier, ich kann Ihnen ganz viele Neukunden bringen. Wir sagen, tut mir leid, neue Strategie, wir wollen keine Neukunden. Hä, wir wollen keine Neukunden, was? Also wir möchten keine unvorbereiteten Neukunden mehr haben, sondern wir möchten nur noch Kunden haben, die uns kennen, die auch verstehen, was der Wert unserer Arbeit ist. Und Freunde und Bekannte von diesen Kunden, die uns empfohlen wurden, die also wissen, was habe ich denn hier, was ist denn der Mehrwert von diesem Unternehmen, weil es ist schwer, einen Mehrwert zu differenzieren, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Porsche oder Tesla heißt. Deswegen wollen wir im Prinzip lieber den Weg gehen, dass wir sagen, wir arbeiten mit Stammkunden, wir arbeiten mit Empfehlungsprogrammen oder eben auch mit Social Media, wo man Leute schon mal einstimmen kann auf das, was einen hier erwartet. Weil wir brauchen natürlich, damit wir für den Kunden guten Service bieten können, brauche ich einen offenen und einen mutigen Kunden, der mir sagt, was er möchte und der mir aber auch sagt, was er nicht möchte. Weil wir haben so viel gesehen in der Welt, wir finden immer die richtige Lösung, aber ich muss erstmal einen Kunden haben, der den Mut hat zu sagen, oh, ich mag keine Menschen, ich möchte gerne Berghütte. Ja. Also das muss man einfach wissen. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir möchten keine Neukunden mehr über Google generieren. Und dann war es auch einfach zu sagen, okay, dann wir stoßen Google ab. Und das Kundenbindungsprogramm war schwieriger, weil die ganze Branche, also egal, wo man hinschaut, da gibt es immer, ne, bei der zweiten Buchung nochmal Cashback und hier nochmal Cashback und da was zurück und hier nochmal ein Bonus obendrauf. Und alle machen das. Und wir haben gedacht, wir müssen das auch machen. Müssen wir aber nicht. Weil die Kunden einfach, die wollen ein Produkt haben, die wollen eine Qualität haben, die wollen einen Service haben. Und das ist dann völlig egal, ob man da noch hinten dran noch einen Kuchen kriegt oder ein Ei oder ein Stückchen Sahne. Die wollen das komplette Paket haben und nicht einfach diesen einen Bonus. Das habe ich aber tatsächlich mich nicht getraut, jahrelang. Ja, wollte ich immer schon machen, habe ich mich nicht getraut, weil mein Glaubenssatz eben sagte, du musst das machen. Wenn das alle machen, musst du das auch machen. Und das ist im Prinzip, worüber ich mich im Nachhinein ärgere, dass ich das so gemacht habe, weil wir dadurch natürlich sehr umsatzgetrieben waren und dadurch immer wachsen mussten, aber nie einen vernünftigen Ertrag hatten. Wir hatten immer tolle Umsätze, aber nie Ertrag. Und das ist natürlich als Unternehmer eigentlich völliger Blödsinn.
Ja, bringt einem aber schlichtweg nichts. Umsatz ist immer schön, aber was am Ende hängen bleibt, muss natürlich die Rechnungen zahlen.
Ne, natürlich hatten wir durch den Umsatz Einnahmen und konnten die Kosten decken, das war alles gut, aber wir hatten halt keine Erträge, keine Rücklagen, keine Puffer, weil wir nur auf Wachstum aus waren und es hieß immer, du musst wachsen, 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 ja, das war auch in meinem Kopf so drin ja, das ist einfach im Nachhinein gesehen, 18 Jahre lang hätte man es vielleicht anders machen können, vielleicht auch nicht, ist jetzt völlig egal im Nachhinein, ne? Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir gezwungen wurden. Also ich bin nicht froh, dass die Krise kam, aber ich bin froh, dass ich den Mut hatte, die Sachen anzupacken. Und das hatte ich nur, weil ich praktisch mit dem Rücken zur Wand stand, weil es keine andere Wahl gab.
Michael, blieb das Portfolio gleich, was ihr angeboten habt?
Auch das haben wir geändert, weil wir sagen, also früher war das so, wir haben gesagt, wir sind Spezialist, zum Beispiel Thailand, ja, oder die Arabischen Emirate. Da kennen wir extrem viele Hotels, wir kennen nahezu alle Strände dort, wir wissen, in welchen Restaurants du gut essen kannst und so weiter. Und wir haben uns immer positioniert als die Spezialisten für diese Regionen. Insgesamt 16 Spezialregionen waren das und haben dort praktisch aktiv Neukundenakquise über Google und sonstige Kanäle gemacht. Und wenn wir sagen, okay, nee, das wollen wir nicht mehr, wir wollen keine unvorbereiteten Neukunden, die nicht wissen, was wir können, sondern wir wollen mit Stammkunden arbeiten, mit Empfehlungen, haben wir festgestellt, okay, dann müssen wir aber auch unser Portfolio erweitern. Das heißt, wir haben tatsächlich eine sogenannte Diversifizierung vorgenommen, wir haben andere Länder getestet, bereist, Hotels inspiziert, Hotels gecheckt, teilweise auch ganz viel privat gezwungenermaßen, weil man eben in Corona nicht mehr auf die Malediven fliegen konnte oder nach Bali oder auf die Seychellen oder in die USA, sondern halt nur noch mit dem Auto nach Italien konnte oder mal ganz kurz rüber nach Griechenland oder Kroatien. Und deswegen hat sich die komplette Mannschaft von uns dann neu orientiert und hat da ganz viel Wissen aufgebaut im Nahbereich, in Europa, im Mittelmeer und haben da festgestellt, ui, das ist aber auch wirklich sehr hübsch auf Griechenland, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, das hatten wir in den Jahren davor immer so ein bisschen belächelt, weil wir gesagt haben, ja, Fernreisen, ja, das ist der heiße Scheiß. Aber es gibt einfach sehr, sehr, sehr schöne Orte, die gar nicht so weit weg sind. Und das haben wir ins Portfolio mit aufgenommen, haben unser Wissen da erweitert und können praktisch da jetzt den Kunden viel mehr anbieten. Ne? Also früher eine Reise, ganz weit weg gebucht für die Kunden und für ganz viele neue Kunden. Und jetzt, die wir mit den Kunden arbeiten, die wir haben, die uns mögen und für die eben dann die eine große Reise natürlich, aber eben auch im Winter nochmal nach Lappland und dann im Herbst nochmal nach Ägypten, dass man praktisch aus einer Reise dann drei macht. Und das ist für uns wesentlich schöner und für den Kunden auch toll, weil der weiß, okay, das ist immer der gleichen Qualität.
Das war ja eh generell so eine Tendenz während Covid, ne? Dass es so ein bisschen heimatverbundener wurde.
Ja.
Also entweder, dass Leute in ihrer Region, da wo sie eh schon wohnen, leben, innerhalb von Deutschland verreist sind,
ja,
oder halt eben kürzere Reisen getätigt haben.
Oder eben auch gar nicht mehr reisen. Ne? Der Wohnmobilmarkt ist explodiert. Das gab noch nie so viel Wohnmobilmarkt.
Fahrräder auch, ja. Absolute Gewinner während Corona, jetzt nicht mehr.
Campingplätze haben Sonderlizenzen bekommen, um praktisch auch außerhalb der Mauern praktisch vermieten zu dürfen. Also Campingplätze sind, Campinggrounds sind in Deutschland massiv gewachsen. Also da gab es einfach ein Umdenken und es ist tatsächlich auch so, also auch wenn man jetzt praktisch sich Branchenanalysen anschaut, es gibt jetzt weniger Menschen, die tatsächlich Reisen in die Ferne machen. Es gibt jetzt immer mehr Menschen, die auch sagen, nö, entweder ich reise gar nicht mehr, das ist mehr geworden, oder ich bleibe einfach in Deutschland und fahre mit dem Auto, mit dem Camper irgendwo hin. Auch das ist mehr geworden. Also die reine Flugreise an sich ist tatsächlich in der Anzahl rückläufig. Nach wie vor.
Das ist aber spannend.
Ja.
Tatsächlich hakt das schon auf eine unserer Fragen im Fragenhagel ein bisschen ein. Da werden wir aber später nochmal dazu kommen.
Also ich meine, um ein bisschen anzulästern, wer keine Menschen sehen will, der kann natürlich also zu einer Berghütte fahren, der kann aber auch einfach mal nach Dessau.
Oh Gott. Oh je. Nee, komm da an. Dessau macht gerade so ein schönes Marketing, ja.
Stimmt, richtig gutes Marketing.
Genau, die wollen, dass alle Leipziger da hinziehen und dann pendeln.
Ich muss fairerweise sagen, ich kann mich so an so viele Fahrten erinnern, wenn ich irgendwie von also Magdeburg, also Richtung hoch gefahren bin, Richtung Wolmirstedt, dann da irgendwelche Gardelegen, Gerichtstermine. Und da war halt nichts.
Ja. Ne?
Da war halt das Wildschwein und so und ich, wir waren schon per Du.
Das ist ja auch, Marketing. Also es gibt auch den Marketing, der Altmark-Kreis sagt ja Welcome im Nischt. Also die sagen, hier gibt's halt nichts. Und aber das ist ja auch eine Art von Marketing, wo man sagt, ihr kommt zu uns, hier ist nichts. Und die planen jetzt gerade, also wirklich sehr clever gemacht, ja, die planen jetzt gerade einen Sternenpark, wo praktisch nachts Sternenbeobachter hingehen sollen, weil das mit der dunkelste Fleck in Deutschland ist, wo die wenigste Lichtverschmutzung ist und du sehr gut Sterne sehen kannst. Also auch wenn du im Nischt bist, ja, kannst du aus Nischt noch was Schönes basteln.
Dunkel Deutschland positiv.
Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen in Sachsen-Anhalt leider. Ich bin ja gebürtiger Sachsen-Anhalter und bin gern da, eben weil es da auch ein bisschen ruhiger ist. Find ich völlig okay. Zum Leben ist mir Leipzig lieb, muss ich sagen. Aber ich bin gern bei mir zu Hause auf dem Land, wo die Uhren einfach ein bisschen anders ticken.
Ich muss jetzt gerade überlegen, das wäre so typisch deutsche Bürokratie, wenn diesem Sternenpark aus Sicherheitsgründen Laternen aufgestellt werden müssen.
Ja, das wäre
so
gut.
Sicherheit ja, und so. Das wäre so ein ganz typischer Move. Ja. Aber Daniel, da muss ich dir leider auch eine Kante geben mit Dessau. Ich bin da regelmäßig zum Camping, weil wir gerade vom Camping kommen. Also.
Nein, ich bin ja völlig bei dir. Also Campen ist ja bekannt. Man campt immer da, wo der Bär steppt. Ne? Das ist ja ganz bekannt. Du willst ja nicht in die Natur, sondern du willst ja ins Städtische. Ne? Das urbane Feeling genießen, nee, ist schon richtig.
Aber ich würde dann gerne Fabian besuchen, wenn er auf dem Augustusplatz in Leipzig am Samstagnachmittag sein Zelt aufschlägt.
Das wäre grandios. Das
würde ich videografisch begleiten.
Ja.
Michael, was ist passiert? Was kannst du erzählen? Und was war dein Wenn? Zu diesem Zeitpunkt, wo dich eigentlich hier die Reiselust richtig ergriffen hat?
Du musst mal wiederholen, was meinst du, was kannst du erzählen?
Das war eigentlich so eine tolle Überleitung. Nee, ja, vielleicht auch, ja, weil ich habe ja gelesen, erst also selber und dann mit Frau. Eher so ein bisschen kein Fünf-Sterne-Wohlfühl-Glamping, sondern doch ein kleines bisschen adventurous. Adventurös. Abenteuerlustig. Ja.
Was willst du hinaus?
Ich verstehe die Frage nicht. Also ich stehe gerade voll auf den Schlauch. Ich würde ein Stück zur Seite laufen.
Es liegt an mir, sie ist blöd gestellt. Ich habe bei dir gelesen, du hast irgendwie die Reiselust in deiner Jugend entdeckt.
Ach so.
Und ich nehme an, das war kein Fünf-Sterne-Glamping.
Das fand ich auch noch sehr beschwerlich. Wir mussten dann 3 Tage mit dem Zug fahren. Das war alles ganz, ganz komisch. Und da gab es in Russland auch nur so ganz harte Brezeln zu essen. Das war alles irgendwie, also richtig schön war das damals noch nicht. Und das ging eigentlich erst los in meinem Auslandsjahr in Schottland, wo ich mit 2 Freunden dort studiert habe in Edinburgh. Und da haben wir angefangen, wirklich zu reisen. Ja, haben dann ganz Schottland abgeklappert, England, Irland. Wir haben dort ganz viele Schweden getroffen, die uns eingeladen haben. Franzosen, Spanier, Italiener. Das war ein unfassbar tolles Erlebnis. Also alle Unternehmer, die zuhören, die Kinder haben, schickt die alle weg. Ja? Schickt die ein Jahr irgendwo hin. Das ist einfach nur genial. Und so fing das an mit diesem Entdecken von schönen Plätzen. Ja? Und natürlich haben wir da im Hostel gewohnt, ja, im Achtmannzimmer mit, was weiß ich, 20 schnarchenden Leuten, weil es völlig überbelegt war, was auch völlig egal war. Wenn das mal drin war, warst du drin. Das waren so Sachen, wo ich sage, Mensch, das war ein tolles Erlebnis. Oder wo ich auch gern dran denke, ist, wo ich damals als Student noch nach Nepal gereist bin, durch Indien durchgereist bin. Das würde ich emotional gar nicht mehr verkraften heutzutage. Ja, diese krasse Armut und gleichzeitig die Glückseligkeit. Also ein unfassbarer Kontrast. Und ja, als Student mit schmalen Taler, ne, natürlich dann nur diesen lokalen Hirsebrei gefuttert und Porridge. Und auch das ging auch alles, ne? Solange wie du diese Erlebnisse entschädigen, so für so viel Strapazen auch und für so viel Verzicht. Und das ist auch das Schöne. Also ich kann tatsächlich in 2 Welten leben, ja. Ich wohne einmal, ich kann in meinem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt, bin ich völlig fein, ja, und durfte auch Kind auch die mit meinem Vater zusammen die Klärgrube sauber schaufeln, ja, also unangenehme Sachen, ja, damit komme ich gut klar, aber ich kann natürlich auch in meinem Beruf jetzt einfach mal irgendwelche 5-Sterne-Hotels testen, also leider nicht oft, ja, aber 1-2 Mal im Jahr geht das auch, und für mich ist es total interessant, diesen Spagat zu sehen zwischen da, wo kommt man her und was ist alles möglich und was ist aber auch unnütz, ja, es ist, natürlich ist es schön, in einem 5-Sterne-Hotel mit einem eigenen Pool in der Wasservilla auf den Malediven zu liegen, gar keine Frage, ja. Aber es ist genauso schön, einfach mit einer Decke am Kosputner See zu liegen und Steine ins Wasser zu werfen. Und ich glaube, es ist einfach eine Frage vom Mindset, was man für sich selber da als Erholung und als wertig auch da erlebt.
Du hast jetzt gerade ein Thema angeschnitten mit dem Thema Hotels testen. Darauf legt ihr ja bei euren Beratern sehr viel Wert, dass sie schon mal vor Ort waren, das alles schon mal gesehen haben und generell den Kunden, die bei euch buchen, wirklich nachhaltig sagen können, das ist dort so und das lohnt sich und das lohnt sich nicht.
Ja, vor allem das lohnt sich nicht. Das ist das Wichtigste, ja.
Ja, das ist genauso wie bei mir, wenn ich ein Video produziere, was zeigen wir nicht. Das wird auch oftmals leider missachtet, aber das ist genauso wichtig, was man nicht zeigt. Genau, aber wie läuft das denn bei euch intern ab? Ist das dann so ein Reisebudget, was jeder bekommt? Sind das Deals mit Hotelketten, die dann die Kosten übernehmen? Weil ich stelle mir das sehr, sehr kostenintensiv vor, seine Mitarbeiter immer wieder in eine Region einzufliegen und die sich da durchtesten zu lassen.
Also sowohl als auch. Es gibt einmal organisierte Reisen, die praktisch eine Hotelkette macht. Keine Ahnung, Hilton sagt, wir wollen euch mal unsere Hilton-Hotels in Thailand zeigen. Ja? Oder auch das Fremdenverkehrsamt von La Reunion lädt ein und zeigt da die schönsten Strände und auch ein paar Hotels mit. Das ist die eine Seite, dann hast du einen Unkostenbeitrag, der ist auch meistens, also muss auch ehrlich sagen, natürlich ist das keine Erholungsreise, ne? Wenn wir so eine Tour machen, sind die Leute meistens eine Woche unterwegs, dafür haben wir ein Budget, dafür gibt es extra Bildungsurlaub, das heißt, da muss niemand von seinem, weder von der privaten Tasche noch vom privaten Urlaub irgendwas machen, und dann hat man dann im Schnitt, je nachdem, was es für eine Tour ist, zwischen 2 und 6 Hotels am Tag, meistens so 3, 4. Und die werden dann aber auch intensiv geprüft, ja. Das heißt, man guckt sich das Restaurant an, man guckt sich das Spa an, man guckt sich die Pools an, den Strand, die Strandbar, alles was ist. Das wird alles bei uns dokumentiert, also ganz spießig, ja, mit großen Listen und Dokumentationen, da gibt es Videos und Filme. Und dann kommt das bei uns in unsere Wissensdatenbank, damit praktisch, wenn einer von uns da war, alle anderen auf das Wissen zugreifen können. Und das haben wir letztes Jahr 220 Tage gemacht. Also 220 Tage war meine Crew unterwegs auf solchen Checks. Und wenn du sagst 220 Tage, im Schnitt so 3, 4 Hotels pro Tag, sind das knapp 1000 Hotels, die wir da praktisch gesehen und dokumentiert haben. Und das ist im Prinzip das, was für den Kunden an sich den Mehrwert bietet. Und das hast du ja in vielen Reisebüros, die spezialisieren sich, der eine auf Australien, der andere auf Wanderreisen, der nächste auf Familien, der nächste auf Reisen mit Hund, der nächste auf Reiterreisen, da gibt es ja ganz viele. Und die haben in ihrem Bereich dann eben dieses Spezialwissen, wo man den Kunden sagen kann, das ist schön. Ja. Und früher, meine erste Reise, da war ich im Neckermann Reisebüro, gibt es alles schon gar nicht mehr. Und da hat man mir im Neckermann Reisebüro den Katalog aufgemacht und auf Seite 12 war dann der Preisknüller Bulgarien. 3 Sterne Glückshotel Neckermann Bulgarien. Habe ich gebucht.
Goldstrand?
Ja, Goldstrand tatsächlich.
Toll.
Leider nicht. Also 3 Sterne Glückshotel Neckermann kann ich keinen empfehlen. Jetzt kann ich ja sagen, Neckermann ist ja pleite, ja, alles gut. Und das will halt keiner mehr, ne? Weil du kannst einfach so viel auch selber raussuchen und so viel Wissen dir schon vorselektieren, dass wir teilweise auch Kunden haben, die schon ganz, ganz viel selber recherchiert und gesehen haben und sagen, ich will das, das, das und das. Und dann können wir da sagen, okay, für das, was du jetzt brauchst, wie du es willst, sind 4 deiner 5 Ideen ganz grandios, aber die 5. Idee ist Blödsinn oder schlecht für das, was du willst. Sie haben eine andere Idee und dann basteln wir das individuell zusammen und das geht eben nur, wenn du weißt, was da vor Ort los ist. Das ist einfach viel, viel einfacher für uns zu arbeiten und für den Kunden natürlich wesentlich angenehmer.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo ich gerne mal dazu übergehen würde, zu dem Thema, warum Reisebüro? Weil ich kann jetzt nur aus meinem Alltag sprechen. Ich glaube, desto digitaler wir werden, desto digitaler wir werden und desto mehr Möglichkeiten wir bekommen mit Booking, Airbnb, Skyscanner oder was auch immer. Diesen ganzen Tools, diesen ganzen Online-Tools für Flug, Hotel, was auch immer Buchung. Desto mehr ist es zumindest in meiner Generation in den Hintergrund gerutscht. Ja, wir könnten ja ins Reisebüro gehen, weil können wir ja alles selber machen. Jetzt haben wir aber intensiv miteinander zu tun gehabt in einem Rahmen von einem Projekt. Hat übrigens sehr viel Spaß gemacht. Danke dir nochmal für dein Vertrauen.
Ja, auch.
Und in dem Rahmen ist mir dann selber erstmal bewusst geworden, warum Reisebüro. Aber erzähl es gerne nochmal mit deinen Worten. Warum sollte man in der heutigen Zeit noch zum Reisebüro gehen und vor allen Dingen in welchen Fällen?
Ja. Also generell ist das wirklich ein Trend und der wird auch immer weiter fortschreiten, dass man die einfachen Sachen, die wirklich einfach gehen und wo man auch weiß, was man hat, was man braucht, vielleicht, weil man schon 80 Mal in dem Hotel war, einfach online bucht. Ja, da braucht man einfach kein Reisebüro, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt jemand, 2 Personen möchten irgendwie das Hotel, was der Onkel schon besucht hat, was der gut fand, da will ich jetzt hin und dann will ich einen Flug von Leipzig haben und alles ist gut, dann buche ich das irgendwo ein und dann gibt es 5000 Plattformen, wo man relativ viel angeboten bekommt. Das Schwierige ist eigentlich, oder da braucht man jetzt kein Reisebüro, man muss halt ein bisschen recherchieren. Und im Schnitt ist es so, dass für eine Urlaubsreise, da gab es eine Analyse letztes Jahr, dass ein Nutzer dafür im Schnitt 9 Stunden oder 9,5 Stunden recherchieren muss und in dieser Zeit ungefähr 12 Portale durchsucht, bevor er für sich eine Entscheidung treffen kann, was er tut. Ja, und ich habe einen Freund, der recherchiert ungefähr 3 Monate. um dann danach was zu buchen, wo er immer noch unsicher ist, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Ja. Und
die da kommt Opportunitätskosten.
Ja. Du brauchst ja nur mal deinen eigenen Stundensatz runterzurechnen. Ja, dann weißt du ganz genau,
wie teuer das ist. Eine teure Reise. Ja. Wird eine teure Reise, wenn ich
aber das berechne. Das ist auch völlig okay, ne? Die Menschen sind verschieden, aber es gibt halt in Deutschland dieses wunderbare Instrument des Reisebüros und des Reiseveranstalters. Also es gibt die großen Veranstalter, TUI, Der Tour, Altours, Schau ins Land und noch ganz viele kleine Spezialveranstalter, Chamäleon, und dann gibt es noch Reedereien und so weiter. Und es gibt eben diesen Luxus in Deutschland, dass es die Reisebüros gibt, die eben auf einer wie ein Makler arbeiten und für dich das Beste raussuchen, und du musst dafür nichts bezahlen, gar nichts, ja, weil das zahlt der Veranstalter als Maklerquotage, und für den Kunden ist es völlig egal. Und der Veranstalter zahlt die Maklerquotage entweder ans Reisebüro oder an Booking.com, Airbnb oder ab in den Urlaub oder Check24, das ist völlig egal. Die Frage ist nur, ob du dir die Arbeit machst oder ob das Reisebüro sich die Arbeit macht. Und es ist leider so, dass gerade die großen Online-Portale immer mehr versuchen, ihre eigenen Angebote, wo sie mehr Ertrag erwirtschaften, dem Kunden nach oben zu schieben. Also als Empfehlung, Highlight, Special, weil es gibt Milliarden von Reisenkombinationen, die du abbilden kannst. Und da wird eben das natürlich erstmal angeboten, wo man am meisten Geld verdient. Das ist auch betriebswirtschaftlich völlig logisch, völlig okay, aber dadurch wird es als Endkunde schwierig, einen neutralen Überblick zu bekommen. Und noch schwieriger wird es, wenn du dann sagst, okay, ich reise mit zwei Kindern und ich will zum Beispiel ein getrenntes Schlafzimmer haben. Und da soll auf alle Fälle eine Tür drin sein, nicht nur ein Sichtschutz. Ja? Und braucht zwei Zimmer oder keine Ahnung, ich möchte eben mit zwei Freunden reisen und ich brauche zwei Zimmer, die sollen aber nebeneinander liegen. Oder ich möchte eine ganz spezielle Rundreise machen, ich war noch nie in Thailand, was soll ich denn da tun? Da brauchen wir jemanden, der einfach die Erfahrung hat und sagt, pass auf, mach drei Tage Bangkok, dann fahren wir zur River Kwai und dann machen wir hoch ins Goldene Dreieck und dann fliegen wir rüber nach Koh Samui. Ach nee, es ist ja Winter, dann nehmen wir nicht Koh Samui, dann nehmen wir Phuket, da ist das Wetter besser, und dann kann man da eine runde Geschichte draus machen. Also sobald es ein bisschen komplizierter wird oder die Ansprüche steigen, ist das Reisebüro einfach aus meiner Sicht ja, alternativlos. Also jeder, der es selber macht, hat entweder Spaß dran und dann ist es auch okay, ja. Es gibt Leute, die haben Spaß dran, völlig okay. Aber jeder, der sich das selber durchquält und am Ende immer noch unsicher ist, oh Gott, ist das jetzt das richtige Hotel, was mir gefällt? Und auch meiner Frau, ich weiß nicht, der ist im Reisebüro gut aufgehoben. Egal ob bei Siamar oder bei anderen Reisebüros, es gibt da wirklich diesen Luxus in Deutschland, gibt es auch nur in Deutschland, dass dieser Veranstalter da so stark ist und dass der Kunde nichts dafür bezahlen muss. In allen Ländern muss der Kunde für die Beratung im Reisebüro bezahlen, nur in Deutschland nicht. Und das wäre einfach schlau zu nutzen.
Wie ist das mit dem Thema Reisesicherheit gerade während Corona? Wie beeinflusst da etwas, wenn man übers Reisebüro bucht, anstatt alleine?
Das hat nur indirekt was mit einem Reisebüro zu tun, weil es gibt Reisebüros, die packen das immer in ein Paket, und es gibt Reisebüros, die machen das einzeln. 90% der Reisebüros packen das in ein Paket, und damit hast du einen sogenannten Werksvertrag. Und das ist praktisch okay, wie wenn jemand einen Stuhl bestellt, ja, beim Schreiner, dann muss man den erst voll bezahlen, wenn der Stuhl wirklich da ist, beziehungsweise der Schreiner hat die Pflicht, einen Stuhl zu liefern. Und wenn da jetzt zwei Beine fehlen, ist der Vertrag nicht erfüllt. Das kann Daniel sicherlich noch genauer erläutern. Und so ist es auch, wenn man eine Pauschalreise bucht, also einen Flug und ein Hotel kombiniert oder auch einen Flug und 10 Hotels oder auch 10 Flüge und 11 Hotels, ist egal. Solange das in einem Paket gepackt ist, ist das praktisch ein Werksvertrag, und da muss einfach alles so funktionieren, wie man es zugesagt hat. Und dann gibt es noch diesen schönen Reisepreissicherungsfonds, das haben wir jetzt bei FTI gemerkt, als die pleite gegangen sind. Das heißt, der Anbieter, der das macht, zahlt einen Teil der Reiseumsätze in so einen Sicherungsfonds ein, und wenn dann irgendwas passiert, kriegt man immer sein Geld zurück oder die Reise wird zu Ende durchgeführt. Das ist eine Sache, die ist sehr, sehr gut. Das ist europäisches Recht. Das machen aber wenige Länder, selbst in Europa, so ordentlich und so brav, ja, wie das die Deutschen machen. Deswegen ist die Reisesicherheit, was jetzt praktisch den Ablauf betrifft, sehr, sehr hoch. Was natürlich immer hast, ist mal irgendwo, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht nach Israel fliegen, ne? Also das ist natürlich immer, du hast immer irgendwo Krisenherde, du hast immer Unwetter, die Wetterkapriolen legen zu, ja, das kann dir in Österreich genauso ein Hochwasser passieren wie in Vietnam. Das ist eigentlich, das ist immer gegeben, aber ich glaube, Daniel, das heißt irgendwie Gefahr durch normales Leben oder so, gibt es da irgendeinen juristischen Begriff, den hast du halt immer, und der ist beim Reisen natürlich deutlich höher, weil du viel, viel mehr siehst, als wenn du jetzt nur in deinem eigenen Dorf sitzt.
Ich meine, irgendwie Bananen haben ja irgendwie 400 Mikromol oder so, ne? Also diese Anzahl, es gibt ja so eine Einheit, inwieweit man an was sterben kann. Das ist irgendwie Prozentzahl und wie oft du wie du dann stirbst. Also bei Bananen zum Beispiel das Cäsium, also wenn du irgendwie 40 oder 400 Bananen gleichzeitig isst, würdest du an einer Cäsiumvergiftung sterben. Wie kommen wir jetzt eigentlich darauf? Ach so.
Ich habe keine Ahnung. Das habe ich mich die ganze Zeit gerade gefragt. Ich habe es bei Fabian, ich habe es im Gesicht gelesen, was du denkst.
Wo verrennst du dich
gerade? Ja, also es ist man kann auch an einer Banane sterben. Also googelt mal Mikromor, coole Sache.
Okay, schöner Side-Fact. Kleiner Downer zur
genau.
Die jetzt gerade eine Banane.
Jetzt bitte nicht mehr als 40 oder 400 Bananen gleichzeitig.
Ja, das sind doch immer so absurde Zahlen, ne?
Ja, so gleichzeitig, ne? Na gut, aber ich meine, ich weiß nicht, ob die Frage auch im Fragenhagel vorkommt.
Bananen?
Mit den Bananen?
40 oder 400?
Ja, ich weiß es jetzt nicht.
Das sind dann so Werte, die interessieren nur so Elefanten.
Hast du mich gerade fett genannt? Okay, gut.
Ja, das ist Interpretationssache, das lassen wir jetzt einfach mal auf.
Danke.
Daniel rollt gleich zu mir ins Zimmer.
Was zu beweisen war.
Was ist denn aus deiner Sicht noch, was wäre denn aus eurer Unternehmenshistorie einfach sehr interessant noch zu erzählen? Gibt es da noch so ein paar Knackpunkte, wo du sagst, das war noch ein sehr spannender Switch?
Also bei mir persönlich tatsächlich, aber das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Unternehmen zu tun, sondern eher mit dem Thema Veränderung und Glaubenssätze, ja, weil ich, ich bin ja Mensch, ja, und als Mensch habe ich immer gedacht, ich muss immer ganz, ganz, wie soll ich sagen, ganz doll dafür sorgen, damit es allen Menschen um mir drumherum richtig gut geht, und wenn ich da ein bisschen zu kurz komme, dann ist das eben so, ja, ich bin ein Unternehmer, was soll's, Hauptsache die anderen können gut funktionieren und performen dann. Und da hatte ich tatsächlich auch eine ganze Weile mal mich selbst so ein bisschen, nicht verloren, das ist jetzt ein großes Wort, aber so ein bisschen meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und noch mein eigenes Wertegerüst so ein bisschen vergessen und hatte dann gesagt, okay, gut, dann machen wir es eben so, wie ihr das jetzt sagt. Wenn ihr das alle so wollt, dann machen wir das eben so. Obwohl mein Bauchgefühl gesagt hat, nee, das finde ich irgendwie blöd, das ist irgendwie uncool, das ist unfair, das will ich so nicht, ja. Also, und da musste ich erstmal wieder auch lernen, dass es auch völlig okay ist, Konflikte auszutragen und auch auszudiskutieren, wenn der Lösungsweg gegen das eigene Wertegerüst und gegen das eigene Bauchgefühl verstößt. Also ich habe ganz viel auch da nochmal gelernt, mein Bauchgefühl ein bisschen ernster zu nehmen, habe ich mit dem Thema auch beschäftigt und auch gelernt, dass es ja gar kein Gefühl ist, sondern ja, einfach eine kognitive Reaktion, die auf ganz, ganz vielen tausenden Einzelerfahrungen beruht. Also das ist gar nicht so viel Gefühl, das ist tatsächlich auch Intelligenz. Man traut sich immer da nicht so ran, ja, an dieses Gefühl und sagt, ja gut, wenn alle sagen, das ist besser so, dann machen wir es eben so, auch wenn ich es selber blöd finde. Also das war für mich auch nochmal ein einschneidendes Erlebnis, zu sagen, okay, nee, du musst ein bisschen auf dich selbst achten und auch dafür sorgen, dass dir das selber A, gut geht, ja, und auch B, dass du damit fein bist, was hier passiert. Das hatte ich mal eine ganze Weile auch aus den Augen verloren, und da bin ich jetzt dran, wieder mit Hochdruck bin ich jetzt dran, da wieder aufzuholen, ja, und merke auch, dass es wirklich schön ist, wenn ich selber auch entspannt bin und relaxed und Sachen mache, die mir Spaß machen, dass auch dann drumherum alles andere ein bisschen fluffiger funktioniert und die Kollegen auch sagen, ey, das ist ja viel entspannter, mit dir jetzt zu arbeiten und so. Das ist also gut, ja, auf sich selbst zu achten und zu gucken, was ist mir wichtig und wie möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, was möchte ich tun. Da haben wir als Unternehmer das Glück, dass wir ganz viel auch selber gestalten können, was man vielleicht, wenn man Sachbearbeiter von A bis Z ist, im Bereich Versicherungsendabwicklung dann eben nicht kann.
Das deckelt sich ja ein bisschen mit dem, was du vorhin erzählt hast, mit den Glaubenssätzen in Hinsicht Umstrukturierung und so weiter und so fort. Ich kenn's nur aus meiner persönlichen Erfahrung, und das würde ich gerne mal von dir wissen, wie du das gehandhabt hast. Wenn man so Glaubenssätze loswerden will, braucht man ja entweder einen Triggerpunkt, der einen jetzt dahin hinbewegt und sagt, das muss jetzt geändert werden, egal was ich denke. Oder das kommt aus einer intrinsischen Motivation aus, weil man einfach sehr selbstreflektiert ist. Oder es deckelt sich beide, also deckt sich beides miteinander. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass du diese Glaubenssätze hast, und was hat dich dazu bewegt, die zu beheben?
Das war tatsächlich ich nicht ganz alleine, sondern das war in der Zusammenarbeit mit einem Trainer, einem Coach, wo wir ein Vertriebscoaching für die Mitarbeiter machen wollten. Und der Coach gesagt hat, ne Momentchen, wie nur Vertrieb. Das geht da gar nicht. Man muss einfach verstehen, wie er tickt, ja, und was er tut und was er macht. Und da haben wir erstmal praktisch so eine Art Management, ja, Schnellbesolung gemacht und haben dann nochmal an die Prozesse rangeschaut und an die Abläufe. Und dann habe ich gedacht, okay, hier muss ich ein bisschen tiefer bohren. Habe dann gemerkt, okay, hier kann ich ein bisschen mehr machen und habe dann noch auch später dann mit einem anderen Coach noch da wirklich auch gesagt, okay, ich will mal an mir arbeiten, ja, weil es wird ja keiner, also der aktuelle Fußballmeister, ich kenne mich da leider im Fußball nicht aus, ich weiß nicht, wer das gerade ist, aber
Bayer Leverkusen.
Bayer Leverkusen, okay, ja, die sind ja auch nur deswegen so gut, weil sie einen guten Coach haben, einen guten Trainer, der die Mannschaft zusammenwirft, ja, und bisher habe ich mich immer als Coach und Trainer gesehen, musste aber feststellen, dass natürlich ich auch Input bräuchte, ja, damit es nach vorn geht und weitergeht. Und da habe ich wirklich dann auch erkannt, ach, deswegen denke ich das so, dass das so ist, und war dann dadurch in der Lage, Glaubenssätze zu hinterfragen. Also am Anfang war es tatsächlich diese, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und eigentlich ist die Insolvenz schon da und ich muss jetzt alles umwerfen. Und danach war es aber eher so eine sportliche Herausforderung, sagen, okay, was geht denn alles noch? Was kann ich denn noch anders machen? Wo kann ich denn noch besser und anders und agiler, schneller, kooperativer, ertragreicher arbeiten? Und das war dann so eine Art Entwicklungsprozess für mich selber. Der hat mir auch selber sehr viel Spaß gemacht, weil ich merke, da geht ja einiges, ja. Also ich habe auch feststellen können, dass ich viele Sachen gar nicht kann, ja, und von denen lasse ich jetzt wirklich die Finger. Also das war auch eine Erkenntnis, mal viele Sachen, wo ich denke, ja, das geht schon. Und dann sagt, nee, mach das mal lieber nicht.
Da ganz kurzer Callback nur, da war Daniel gerade wieder in seinem Element. Du hast nur drauf gewartet. Wer ist deutscher Meister beim Fußball? Zack.
Chaos, nee, das wäre schwer, danach nichts zu sagen, weil das gerade ein Beispiel ist, was eigentlich den Wettbewerb verzerrt, weil da Bayer der Hauptsponsor ist und egal. Die halt eine ganz andere Salierungsmöglichkeit haben durch Firmen.
Geld.
Sponsoring, die müssen halt keinen Gewinn machen. Aber genau, das ist so wie, also Bananen und Bayer Leverkusen fängt beides mit B an und beides unnötig, dass es von mir kommt.
Ja, und selbst beides fängt mit B an.
Es wird immer mehr.
Ja.
Würdest du denn pauschal, oder ne, ja gut, pauschal kann man eh nicht sagen, aber ab welchem Punkt würdest du es denn überhaupt empfehlen, aus deiner Perspektive mit Unternehmensberatern zusammenzuarbeiten? Und wenn ja, an welchem Punkt hast du dich dazu entschieden, jetzt muss ich Hilfe annehmen? Weil ich glaube, also dieser Change-Prozess, wenn du dann mit dem Unternehmensberater drinne bist, da hast du ja schon angenommen, dass du fehlerhaft bist, bevor du es überhaupt gebucht hast. Als du es dann gebucht hast, hast du angenommen, ich möchte was korrigieren.
Ja.
Oder was besser machen oder Fehler ausbessern, wie auch immer. Auf jeden Fall bist du schon, hat der Change-Prozess schon da im Kopf begonnen, dass du dir helfen lassen
willst. Der Change-Prozess ging ja vorher los, ja. Ich bin mir sehr bewusst, und ich glaube, jeder Unternehmer ist sich auch bewusst, es gibt immer Menschen, die bestimmte Sachen sehr gut können. Und ein erfolgreicher Unternehmer ist genau in dem Bereich tätig, wo er selber sehr, sehr gut ist. Und dann ist er auch erfolgreich, ja. Und jemand, wie gesagt, Bayer Leverkusen, die Jungs können super Fußball spielen, die machen das ganz, ganz toll. Die wären aber als Anwalt wahrscheinlich nicht so toll und als Videograf wären die auch nicht erfolgreich. Das ist einfach, jeder hat seine eigenen Stärken und die muss er einfach finden und dann einsetzen. Und es hilft aber ungemein, diese Stärken noch zu profilieren und zu gucken, wo bin ich denn vielleicht, wo kann ich noch mehr machen? Also es geht gar nicht darum, dass man sagt, das sind jetzt Schwächen, die will ich ausbügeln, sondern eher darum, aus meiner Sicht geht es darum, Stärken zu finden. Und da muss man jetzt aufpassen, mit wem man dann auch wie arbeitet. Also ein Unternehmensberater aus meiner Sicht, die kommen immer ganz schnell zum Thema, wir müssen hier Einsparungen machen und Effizienz steigern und dann müssen wir Kosten strecken und so weiter. Und da habe ich immer Angst, dass die falschen Kosten dann reduzieren, ja. Also tatsächlich glaube ich, ist da viel viel gesunder Menschenverstand wichtig. Und wenn man sich überlegt, okay, ich will jetzt besser werden und ich will einfach von mir ein bisschen mehr rausholen, dann brauchen wir jemanden, der einen unterstützt. Ob das jetzt ein Trainer, ein Coach oder ein Unternehmensberater ist, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, sehr, sehr schwierig greifbar, weil es geht da ganz viel um Vertrauen. Also wenn ich der Person nicht vertraue, die mir sagt, in dem Bereich bist du scheiße, dann glaube ich das auch nicht. Und wenn ich der Person nicht vertraue, dann kann ich auch nicht wirklich ganz offen und ehrlich sein. Also ich glaube, dass jeder einen Trainer braucht. Wie gesagt, beim Sport fängt das an. Es gibt keinen erfolgreichen Sportler ohne Trainer. Und ich bin mir auch sicher, dass es im Unternehmensbereich ganz, ganz, ganz oft der Fall ist. Das heißt, sich da externen Support zu holen, der zu einem selber passt, ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Ich würde aber pauschal jetzt nicht sagen, man sollte Unternehmensberater wählen. Das kann auch so eine Art Business Angel sein. Das kann auch ein sehr enger, vertrauter, so eine Art Tutor, Mentor sein. Aber dieser externe Input, der auch mal sagt, ey, das und das kannst du doch ganz anders machen oder das und das geht noch besser. Ich glaube, das ist für die persönliche Weiterentwicklung total wichtig und ich habe sehr viel Spaß daran, wenn sich Menschen weiterentwickeln in meinem Team. Wenn ich sehe, wie Leute wachsen, wie die besser werden, größer werden, toller werden, da freue ich mich sehr, sehr, sehr und genauso freue ich mich auch, wenn ich das bei mir selber sehe.
Okay, das war eine sehr eindeutige Antwort, oder?
Ja, denke ich auch. Also Michael, denkst du an in Benchmarks? Also denkst du, das sind die nächsten, also Ziele für die Jahre?
Jetzt ja. Jetzt ja. Früher habe ich das nicht gemacht. Früher ging es nur darum, Umsatz, Wachstum, Personalwachstum. Das war auch so ein falscher Glaubenssatz, wo ich sage, ich muss unbedingt groß sein. Ich muss unbedingt ganz viele Mitarbeiter haben. Als wir das Büro umgebaut haben, haben wir das Kapazitäten geschafft für 45 bis 50 Personen. Also das war in meinem Kopf, dass ich sage, ich muss 45, 50 Personen beschäftigen, damit ich dann ganz, ganz viele noch mehr neue Kunden habe, um dann noch mehr Umsatz zu generieren. Ich habe nie an Ertrag gedacht. Das hat sich jetzt radikal geändert, gezwungenermaßen durch Corona. Ich möchte nie wieder in so eine Situation stecken. Das heißt, ich habe ganz stark an Rücklagen gearbeitet, damit wir einfach immer stabil stehen, egal was kommt. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Das heißt, wir sind als Unternehmen, haben wir Rücklagen gebildet, die uns mehrere Monate sicher durchsegeln lassen, auch wenn gar nichts mehr passiert. Ja. Und das ist natürlich immer schwierig, aber das ist so mein Ansatz gewesen. Und dann gibt es ganz klare Benchmarks und Ziele, wo wir uns hinentwickeln wollen, was in den nächsten Jahren passieren soll und in welcher Art und Weise wir weiter wachsen, nämlich eigentlich, was Personen betrifft, gar nicht. Ich habe nicht vor, von meinem Team noch zu wachsen. Natürlich brauchen wir hier und da mal jemand Neues, weil es kann immer passieren, wir sind ein relativ junges Team, ne? Dann kriegt jemand Kinder, und egal ob Jungs oder Mädels, die fallen dann für mehrere Monate aus. Und für mich ist das eine tolle Geschichte, weil ich sehe, die Leute werden erwachsen, gründen Familien, sind glücklich im Leben und da freue ich mich. Und dann kommen die dann wieder nach einem Jahr oder anderthalb dann haben die auch einen ganz klaren Fokus und das ist ein tolles Arbeiten mit den Leuten. Aber natürlich muss ich dafür immer mal ein bisschen, brauche ich immer ein bisschen mal wieder ein, zwei Leute, die vielleicht dazukommen. Aber so wie früher, dass wir jedes Jahr wirklich zwei, drei Menschen einstellen, da habe ich einfach gar keinen Bock mehr drauf.
Okay, sorry für die kurze Unterbrechung. Damit die Zuschauer wissen, die Zuhörer wissen, Daniel ist gerade leider ausgestiegen. Wir sind beide bei Daniel im Office und das WLAN hat einfach versagt. Also nicht das WLAN selbst, sondern das Internet ist einfach ausgefallen im Bezirk. Spannend. Deshalb sind es jetzt nur noch Michael und ich. Setz bitte nochmal ganz kurz an. Wir waren bei dem Thema Kosten, wir sind über die Unternehmensberater gekommen, Kostenoptimierung und so weiter und so fort, sind dann auch zu dem Thema Mitarbeiter nochmal übergegangen. Weißt du noch, wo wir waren? Grob?
Ich war im Redefluss, aber ja. ich kann dir gerade nicht sagen, wo wir stehen geblieben sind. Aber ich glaube, es ging um, du hattest mich gefragt, ob man dann einen Unternehmensberater braucht, um praktisch eigene Fehler zu erkennen und auszumerzen.
Genau, darüber sind wir gekommen.
Darüber sind wir gekommen und da hatte ich ja gesagt, dass ich das gar nicht so als, also mir geht es gar nicht darum, Fehler auszumerzen, sondern mir ging es ja eher darum, wenn man sagt, okay, wo habe ich denn meine eigenen Stärken? Und da brauchst du halt, wie beim Sportler, ich weiß jetzt nicht, was er mitgeschnitten hat schon oder nicht, mir ist eben bewusst geworden, das habe ich früher nie gemacht, ja, aber jetzt umso mehr, du brauchst einfach, wie im Sport auch, einen guten Coach, einen Trainer, einen Sparringspartner, der dich da einfach voranbringt und der deine Stärken untermauert. Es geht nicht um Schwächen, die hat man meistens schon ganz gut auf den Blick, aber es geht darum, dass man seine Stärken noch ausbaut und da einfach, ich sage immer, zur besten Version von sich selbst wird. Und das mein Job als Unternehmer ist ja dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter in ihrem Bereich wirklich jeder der Beste wird und sich alle weiterentwickeln und wachsen und da einfach auch immer, immer besser und noch toller sind. Und aber als Unternehmer muss ich das ja auch werden. Bloß ich habe als Unternehmer ja niemanden, der mir hilft. Deswegen suche ich mir jemanden, der mir hilft, meine Stärken zu stärken.
Toll. Danke. Das ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das hat das für auch meine Sicht sehr gut zusammengefasst, sehr, sehr auf den Punkt gebracht.
Ja, also und deswegen bin ich immer ein bisschen, wenn jemand sagt, sollte man einen Unternehmensberater fragen, da bin ich immer skeptisch, weil einen Trainer, als kein Unternehmensberater, ein Unternehmensberater schaut aufs Unternehmen und bevor du das Unternehmen schaust, müsstest du erst mal so einen Unternehmer schauen oder die Unternehmerin und müsst gucken, okay, was ist das für ein Mensch, was tut der, was kann er nicht? Und dann kann man gucken, okay, was kann man im Unternehmen vielleicht noch anpassen, ändern und so weiter. Bei mir war das ja andersrum. Ich musste erst aufs Unternehmen schauen, um das irgendwie retten und neu ausrichten zu können. Auch so ein Thema, ne? Zum Beispiel, was ich auch in dieser Umstrukturierungsphase gesehen habe, ist, dass zum Beispiel auch unser Image und unsere Marke und unsere Farben überhaupt gar nicht zu dem passt, was wir sind, was wir tun jetzt gerade. Ja? Also auch das haben wir auch nochmal angepackt, weil das ja auch eine Frage ist, ne? Wie trete ich denn nach außen auf? Und da sind auch viele in ihrer alten Welt gefangen. Die haben sich damals irgendwann mit CorelDRAW vor 12 Jahren mal ein Logo gebastelt und seitdem wurstelt man so vor sich hin noch. Das haben wir auch nochmal alles angepackt, weil das auch natürlich die Frage ist, gerade in der heutigen Welt, wo auch viel schneller und vielleicht auch oberflächlicher geurteilt wird, ist das jetzt gut oder schlecht, ist halt auch so eine Marke und eine Darstellung nach außen, glaube ich, auch ganz elementar wichtig, wie die zu einem passt. Ja, das habe ich ganz vergessen noch zu erzählen. Das haben wir auch mitgemacht und das ist auch spannend. Und das war ja alles, so haben wir angefangen damals, ne? Am Ende haben wir den Marketingpreis gewonnen für diesen ganzen Umstrukturierungsprozess, der am Ende in der Marke und der Website gebündet hat. Aber das war ja ein Prozess über 4 Jahre, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass der Marketing-Club uns überhaupt angenommen hat, ja, mit so einem langen Prozess. Und noch mehr war ich überrascht, als wir das wirklich auch gewonnen haben. Ich dachte, naja, mal gucken, bei so, da war Mercedes dabei und irgendwelche Brauereien und da hast du eh keine Chance, ja. Aber da hat tatsächlich die Authentizität überzeugt, ja. Das hat mich natürlich extrem persönlich berührt.
Da wollte ich gerade noch darauf zurückkommen, weil das jetzt gerade ein sehr passender Moment war. Also nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Sehr, sehr,
Danke.
auch sehr schöne Aufnahmen, sehr emotional
Ja, da
auf der
kam die ganze
Bühne.
Härte der Zeit nochmal, wurde da leider nochmal aufgerufen in meinem Kopf und in meinen Tränensäcken.
Aber dann waren es ja eigentlich Freudestränen, oder? Weil es ist ja alles super
Ja,
überstanden.
ja, ja,
Also
ja, am Ende ja. Also,
toll.
ja. Klar haben wir jetzt noch ein paar dicke Kredite, die weg müssen, aber wir stehen so viel stabiler jetzt als früher und es macht mir auch als Unternehmer so viel mehr Spaß jetzt hier. Das ist schon cool. Das ist sehr, sehr cool. Sehr geiles Feeling.
Sehr schön. Das freut mich wirklich, wirklich zu hören, dass es auch sehr positive Ereignisse aus diesem Thema Corona und gerade aus stark belasteten Branchen, dass es da auch trotzdem noch KMUs gibt, die sich da wirklich durchgeboxt haben. Also ganz großen Respekt, das, was ich als Gewerk mache, das ist nicht ansatzweise vergleichbar mit anderen Unternehmen da draußen. Das ist so viel weniger Verantwortung und so viel einfacher
Noch,
da stand.
Fabian.
Wenn man weiß, wie geht das, aber ich habe jetzt keine
Ja.
Produktion dahinter, weißt du, also ich habe keine
Ja.
riesigen Produktionshallen, keine Maschinen und sowas. Da gibt es einfach Branchen, die so viel belasteter von Auflagen und so viel umfangreicher, was Investitionen angeht, sind. Und da ganz, ganz großen Respekt an alle die sich da durchgekämpft haben und immer noch durchhalten. Also meinen größten Hut ab, den ich da ziehe. Michael, ich würde gerne noch zum Schluss, jetzt machen wir es aber wirklich, normalerweise hängen wir uns an dem Fragenhagel immer ein bisschen auf, aber lass uns den jetzt einfach ganz kurz und knackig noch zum Ende machen, weil
Ja.
ich glaube, da sind ein paar Themen drin, die ich auch ganz nett und ganz, ganz gerne wissen würde. Und zwar, lass uns einfach mal reinstarten mit Frage 1, und zwar deine außergewöhnlichste Reise, ganz kurz und knapp, gibt es da eine?
Boah, das ist eine fiese Frage für einen
Ich
Reisebüromenschen.
weiß,
Ich
ich
habe so
weiß.
viele tolle Sachen gesehen. Die außergewöhnlichste Reise, boah.
Vertraue deinem Bauchgefühl, Mikroerfahrungen und
Mein
so.
Bauchgefühl sagt tatsächlich mein erster Malediven-Trip nach 22 Jahren. Das war wirklich außergewöhnlich, weil das auch meine Frau und mich nochmal viel, viel enger zusammengeschweißt hat. Das war wirklich außergewöhnlich schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mir, es ist langweilig, aber es war einfach nur unfassbar relaxed. Unfassbar, ja.
Toll. Strandurlaub oder Städtetrip?
Strand.
Welches Land steht noch ganz oben auf deiner Bucketlist?
Das tiefe Afrika, Botswana, Simbabwe, Namibia, also Tiere, Safari und so weiter, habe ich tatsächlich noch, war ich noch gar nicht. Null. Das ärgert mich massiv.
Toll. All inclusive oder Abenteuerreise?
Beides. Mit meiner Frau all inclusive und alleine mit dem Motorradabenteuer.
Welches Reiseziel würdest du nie empfehlen?
Lampukistan.
Was ist daran so schlimm?
Gibt's halt nicht.
Ah.
Oh Gott. Vielen Dank, Fabi, dass du in diese Falle reingetappt bist. Das, ich bin dir was schuldig.
Oh Gott. Wenn das ein guter Freund von mir wird, der wird jetzt den Kopf schütteln. Wahrscheinlich auch
der anderen. Ja, ja. Nee, 25% aller Menschen sind jetzt entsetzt. Oh Gott. Und 75 fragen sich genau das gleiche wie du.
Hä? Bin ich gerade in meinem Podcast-Tunnel da reingerannt.
Ja.
Ja, toll, danke dir. Sehr sympathisch.
Sehr, sehr gerne.
Sehr sympathisch. Es ist wieder eine Mail, wir müssen reden.
Ja, ja, das war auch gut. Habe ich mich gefreut.
Ja, das weiß ich. Das hat dich sehr, sehr beeindruckt. Flugzeug oder Zug?
Flug. Ich bin ein Freund von Effizienz. Zug dauert mir einfach zu lange und ist unsicher, jedenfalls in Deutschland. Das nervt mich.
Ja. Wie sieht dein Schreibtisch
aus? Ich hasse das, wenn Leute einfach ihren Job nicht gut machen. Und das ist bei der Deutschen Bahn so. Ja. Also ganz viele machen einen Job gut, ja, aber die Leute, die ganz oben sitzen, machen Blödsinn. Und ich hasse Leute, die nicht gut arbeiten. Das ärgert mich so richtig.
Ja, das habe ich manchmal bei Dienstreisen auch. Also ich grundsätzlich zu Drehs, die außerhalb von Leipzig sind, bin ich immer mit dem Zug unterwegs. Wenn es jetzt nicht auf dem größten Kaff ist, mitten im Nirgendwo, bin ich immer mit dem Zug unterwegs. Und das ist natürlich auch, manchmal geht dir da so die Planbarkeit flöten. Ja.
Also ich wollte jetzt gar kein Bahnbashing machen. Nur generell, ich bin ein Typ, ich will einfach, dass die Leute einen guten Job machen. Und bei uns habe ich alle Leute, die machen einen guten Job, und mich ärgert das, wenn andere Leute einen Job nicht gut machen. Das ärgert mich einfach. In allen Bereichen, egal wo. Wäre ich ganz kauzig, da muss meine Frau mal ganz stark sein.
Bahnbashing geht immer in der Comedy. Das ist im Zweifelsfall kann man immer Bahnbashing betreiben.
Ja,
mies. Letzten zwei Fragen. Wie sieht dein Schreibtisch aktuell aus? Chaotisch oder perfekt organisiert?
Immer chaotisch.
Kreatives Chaos.
Das gibt's nicht. Immer. Ich bin total kreativer, chaotischer, impulsiver Typ. Ja, da kommen auch gute Sachen bei raus. Aber ich habe zum Glück auch in meinem Team Leute und auch in meinem privaten Umfeld, meine Frau zum Beispiel, die ist gut strukturiert und organisiert, und die rettet mich dann. Ja, also das alleine wäre ich verloren.
Und die letzte: Welches Souvenir hast du dir aus dem letzten Urlaub mitgebracht?
Eine Medaille aus Italien vom Motorradrennen. Also Souvenir, geht das als Souvenir durch?
Hast du dieselbe gewonnen?
Ja, die hat jeder gewonnen, der es geschafft hat. Das war ein Marathon. Du musstest irgendwie 5 Tage lang das Gelände irgendwie schaffen und nicht umfallen und nicht ins Krankenhaus und nicht in die Werkstatt. Und dann gab es da so eine kleine Medaille. Die hängt jetzt bei mir praktisch an meinem Schreibtisch. Da freue ich mich, wenn ich mal drauf gucke. Ansonsten bin ich nicht so der Souvenir-Fan, sondern ich kaufe mir lieber was Schönes vor Ort, wo ich immer dran denke, dass ich das gekauft habe. Aber jetzt kein Souvenir, sondern eher, keine Ahnung, elektrisches Gerät, das ich schon haben wollte, oder irgendeine Mütze oder neue Paar Schuhe, wo ich immer weiß, die Schuhe habe ich in New York gekauft. Ja. Okay. Das ist eigentlich eher so mein Weg. Ich bin da sehr pragmatisch.
Das ist aber eine schöne Sache. Sowas habe ich auch in Neuseeland oft gemacht. Also ich habe mir einige Sachen mitgebracht, dass so Alltagsgegenstände sind, wo es jetzt nicht auffällt, dass es dort herkommt, aber man verbindet was damit. Kann ich gut nachvollziehen. Genau.
Du siehst das und weißt, was es ist, und du nutzt es auch. Souvenir ist für mich nur ein Staubfänger. Aber ist auch fies, weil, wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs, und nach Corona hatten wir einen riesen Reisehunger, ja, und sind wirklich dann, also wir sind bestimmt 4 bis 5, 5 bis 6 Mal im Jahr unterwegs. Und mal beruflich, mal privat, mal mit Kindern, mal ohne. Aber immer raus in die weite Welt und neue Eindrücke sammeln, um auch zu sehen, wie schön das in Deutschland ist und wie schön wir doch auch in Deutschland leben können und wie gut es uns hier geht. Und die Bürokratie war das noch viel, viel schlimmer. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Seiten, die man sieht, wenn man andere Länder entdeckt.
Ja, das ist jetzt ein guter Punkt. Wir hatten eine Folge mit Nicolas Brendel. Das war, ich glaube, Folge 6 oder 9 oder irgendwie sowas in der Drehe. Da ging es genau darum, er hat amerikanischen Background, und da hat mir das auch so ein bisschen aufgerollt auf einer anderen Schiene. Aber ja, kann ich total gut nachvollziehen.
Ja.
Michael, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Schade, dass
Daniel sich
jetzt nicht verabschieden kann.
Auch den sehe ich ja beim nächsten Easy Business Club, kein Problem.
Genau.
Genau. Nee, aber es war sehr, 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 sehr schön. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Das war eine sehr lustige, illustrige Runde. Ja, hat mich sehr erfreut.
Toll. Das hat uns.
Da ist der Daniel.
Ja.
Ciao,
er kommt,
Daniel.
Er kommt gerade durch die Kamera. Daniel, du könntest auch gerne noch was sagen. Wir sind gerade bei der Abschiedsrunde.
Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit, und entschuldige bitte diese Internetprobleme. Ich habe das nicht kommen sehen. Vodafone auch nicht. Ich werde mich bei denen melden.
Ich bin völlig entspannt. Es ist einfach, das Leben ist schön.
Ja, und ich hoffe auch, dass alle, die jetzt zugehört haben, ihr lieben Zuhörer, dass ihr aus der Folge einiges mitnehmen konntet, Inspiration für euer eigenes Unternehmen erschöpfen konntet. Und wenn ihr an einem ähnlichen Punkt steht wie Siama Reisen, also Michael in dem Fall, dann
nur Mut.
Habt jetzt nur Mut, richtig.
Nur Mut.
Ihr habt gesehen, es funktioniert auch mit Branchen, die zu bestimmten Zeiten sehr schwer belastet waren, und man findet einfach Wege. Und ich hoffe, ihr konntet da Inspiration mitnehmen. Vielen lieben Dank, Michael, nochmal, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
wir auch.
Nicht vergessen, Bewertungen dazulassen. Gerne auch kommentieren auf Spotify. Geht das ja ganz, ganz toll. Einfach runterscrollen bei der Folge. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik, ehrliche Kritik. Wir möchten euch am Ende des Tages immer das beste Produkt liefern, was euch Spaß macht zuzuhören und auch wirklich einen Mehrwert am Ende des Tages liefert. Also schaltet gerne in 2 Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt, wir kommen zu Folge 13 dann zur Unternehmer-Launch, die verflixte 13. Bis dahin. Ciao, ciao, ihr Lieben.